89.0 RTL. Hier ist Marvin, hier ist der Reality-Check. Wir waren mal draußen auf der Straße unterwegs und haben dich gefragt, was glaubst du, was sind Depressionen? Was fällt dir dazu ein?
Trauer. Wenn man das so mitbekommt in der Gesellschaft, sieht man eher immer Mädchen, auch so auf Insta oder mit Social Media so.
Also ich weiß, dass es sehr schrecklich sein kann.
Ich denke mal nicht, dass die Leute das zeigen. Das ist eine Krankheit. Und manche verstecken das halt für Jahre.
Ganz normale Leute.
Oft traurig, ohne dass andere Leute unbedingt den Grund erkennen.
Tabuthema.
Immer häufiger.
Nicht so leicht heilbar.
Ja, auf jeden Fall eine unterschätzte Krankheit.
Traurige Leute, die keinen Sinn mehr im Leben sehen.
Depressionen und Panikattacken. Darüber sprechen wir jetzt eine Stunde. Deine Story. 89.0 RTL. Reality Check. Ein Podcast von 89.0 RTL und Audio Now. Jenny ist hier. Depressionen und Panikattacken sind dein Lebensthema. Also erstmal schön, dass du hier bist und erzähl mal, stell dich mal vor, was machst du, wer bist du?
Ich heiße Jenny, bin 42 Jahre alt und bin beruflich freie Journalistin und habe seit einem Dreivierteljahr den Podcast über Depressionen und Panikattacken.
Aber du redest eben nicht über andere, sondern du redest über dich selbst.
Genau, es ist meine eigene Geschichte. Ich war 15 Jahre betroffen mit Depressionen und Panikattacken. Sehr, sehr schlimm und ich möchte einfach in diesem Podcast zum einen meine Geschichte erzählen, zum anderen aber auch anderen Betroffenen, aber auch Angehörigen damit helfen.
Das stelle ich mir besonders herausfordernd vor, wenn man vor einer Öffentlichkeit ja irgendwie alles rausschüttet, was in einem ist. Hast du da keine Angst vor?
Ja, das stimmt. Also ich versuche da auch ein bisschen diesen Spagat hinzulegen, meine Seele nicht unbedingt an der Stange strippen zu lassen, also wirklich nicht alles preiszugeben, aber eben die Dinge, bei denen ich glaube, dass sie mir zumindest damals sehr geholfen hätten, hätte ich sie gewusst. Das heißt, dass ich zum einen erzähle, was bei mir der Hintergrund war, auch ganz unverschönt und unverblümt. Auf der anderen Seite aber auch wirklich Tipps gebe und sage, wie läuft eine Therapie ab, wie ist es mit Medikamenten, woran erkenne ich überhaupt, dass ich eine Depression habe oder Panikattacken. Viele wissen gar nicht, dass sie überhaupt betroffen sind. Und was sind auch die ersten Schritte, die ich machen kann? Weil es gibt Hilfe, es gibt gute Hilfe inzwischen. Und vor allen Dingen ist mein allergrößter Ansporn, dass diese Themen und diese Erkrankungen raus müssen aus der Tabuzone, weil es darf kein Tabuthema sein.
Inwieweit Tabu? Also was bedeutet das? Reden wir zu wenig darüber? Wissen wir vielleicht alle viel zu wenig darüber, die wir nicht betroffen sind oder keine Betroffenen kennen? Was heißt Tabu?
Tabu bedeutet in dem Sinne, dass wir Angst haben vor diesen Erkrankungen. Das musst du dir so vorstellen, wenn ich sage, ich habe ein gebrochenes Bein oder ich habe mir die Hand verstaucht beim Sport, dann kann sich jeder darüber ein Bild machen. Sobald die Seele ins Spiel kommt, ist nichts Greifbares mehr für die Leute. Es macht uns Angst, weil wir auf der einen Seite, glaube ich, davor Angst haben als Nicht-Betroffene. Oh Gott, wie fühlt sich das an? Das ist irgendwie unheimlich. So ist die Krankheit natürlich auch ein Stück weit. Und auf der anderen Seite ist es ein Tabuthema für die Betroffenen, sich da wirklich zu outen und zu sagen, ich leide unter Depressionen, ich leide unter einer psychischen Erkrankung oder Panikstörung, weil es ein Geschmäckler hat in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist so ausgerichtet, du musst funktionieren, du musst gesund sein, du musst Leistung bringen. Und das kannst du mit diesen Erkrankungen nicht. Und ich habe mich bewusst für diesen Podcast entschieden, weil ich glaube, es ist wichtig, einfach diesem Thema eine Stimme zu geben.
Also wir können das heute gar nicht wir können nicht alles in eine Stunde packen, nee, was du erlebt hast die letzten vielen Jahre. Aber wir versuchen irgendwie so ein bisschen Abriss zu machen und dann auch Lust auf diesen Podcast zu machen, den du ja eben machst, heute hier im Reality Check. Man muss auch nochmal ganz klar differenzieren. Du sagst immer Depression und Angststörungen. Hat das automatisch miteinander zu tun oder ist das sozusagen nur in deinem speziellen Fall so?
Es ist in meinem speziellen Fall so. Es ist aber ganz, ganz häufig so, dass es doch einhergeht. Also man sagt im Grunde genommen, dass der Körper erstmal nach Hilfe schreit, weil irgendwas viel zu viel ist, durch diese Panik, durch diese Ängste. Und meist geht es aber gerade, wenn man darüber so, wie ich es immer genannt habe, in meinem Podcast drüber hinwegbrettert und es ignoriert, dann geht es meist mit einer Depression einher. Aber natürlich sind auch beide Erkrankungen völlig separat voneinander. Da gibt es ganz, ganz viele Betroffene, die das haben.
Wir waren mal draußen auf der Straße unterwegs und wir haben Menschen gefragt, was fällt dir zum Wort Depression ein? Was bedeutet das? Wir wissen einfach viel zu wenig darüber und ich würde dir gerne mal so ein paar Sachen vorspielen, die uns die Leute gesagt haben und vielleicht magst du einfach mal darauf reagieren und sozusagen aus deinem Leben, vielleicht kannst du das bejahen, vielleicht kannst du das entkräften oder so, das fände ich total spannend. Wollen wir das mal machen?
Machen wir.
Erstes Statement.
Nicht so viel, also wahrscheinlich, dass es eine Krankheit ist, eher, und dass es vielleicht nicht so leicht heilbar ist.
Okay, Guter Punkt, schon mal zu sagen, es ist eine Krankheit. Es ist keine Stimmungsschwankung. Es hat nichts mit dem Wetter zu tun oder es hat auch nichts damit zu tun, dass ich mal scheiße drauf bin. Sondern es ist eine Erkrankung und das merkt man daran ganz klar. Und da ist eben auch dieser Unterschied. Habe ich Stimmungsschwankungen, weil ich zum Beispiel weiß, es geht jetzt wieder auf den Winter zu, es ist alles grau, es ist kalt. Das ist relativ normal. Eine Depression erkennt man sehr gut daran, dass es wirklich ganz, ganz arge Bedeutung für deinen Alltag hat. Und das auch über eine längere Zeit oder eben täglich, dass du merkst, es ist nicht nur ein nicht gut drauf sein, sondern dass schon noch mehr dahinter steckt. Aber schon gut erkannt, beide Sachen, es ist eine Erkrankung und es ist nicht ganz so leicht zu heilen, aber mit den richtigen Methoden und Instrumenten ist es gut zu heilen.
Wir haben mal noch ein Statement gefragt. Was glaubst du, sind Depressionen?
Ja, auf jeden Fall eine unterschätzte Krankheit und immer häufiger sieht man das. Also ich habe mal selber in einer Depressionsgruppe hospitiert, in einer Reha-Klinik. Das waren ganz normale Leute.
Genau, okay, dann, er ist ein Profi dann natürlich, anscheinend, ja. Wenn er damit schon mal zu tun hatte, was ich ja sehr interessant bei ihm fand. Das sind ganz normale Leute, das ist auch ein krasses Statement.
Wow. Ja, es ist ein krasses Statement deswegen, weil ich mich selber davon nicht freimachen kann. Ich war vor einigen Wochen auf einem Depressionskongress, da waren ca. 4000 Betroffene, also Patienten. Und selbst ich, die wirklich so lange damit zu tun hatte, bin hingegangen und habe gedacht, oh Gott, hängen da jetzt nur so traurige, creepige Freaks rum. Du kannst dich davon nicht ganz frei machen, weil du natürlich auch immer davon ausgehst, niemand empfindet es so wie du selbst, diese Krankheit. Und trotzdem ist sie aber in vielen Facetten so ähnlich, dass es eben auch Sinn macht, wirklich darüber pauschal zu sprechen, weil ich weiß, wie viele Leute sich darin wiederfinden werden.
Denkst du schon viel über Außenwirkung nach? Hast du Angst, dass man vielleicht so, wie es in dir aussieht, so wie es sich in dir drin anfühlt, dass alle das auch mitbekommen und sehen?
Nein, aber davor hatte ich auch nie Angst. Ich bin direkt am Anfang meiner Erkrankung damit schon rausgegangen. Ich habe sehr viel darüber geschrieben. Bei Instagram zum Schluss, da wurden auch immer mehr Stimmen laut, die gesagt haben, du musst ein Buch schreiben. Ich bin generell mit allen Themen sehr, sehr offen. Vielleicht wäre es so gewesen, dass bei einem Buch ich mich noch ein bisschen angreifbar gemacht hätte. Obwohl das im ersten Moment jetzt unlogisch klingt, aber es wäre anonymer gewesen. Dadurch, dass beim Podcast die Leute meine Stimme hören, mein Gesicht zumindest auf dem Foto sehen und auch merken, dass ich viele Situationen mit dem Augenzwinkern erzähle. Es ist nicht alles todtraurig und man muss auf gar keinen Fall Angst haben, diesen Podcast zu hören. Auch diese Stimmen sind mir begegnet im Feedback, dass Leute gesagt haben, Ich bin gerade auf dem Weg der Heilung und mir geht's viel, viel besser. Wenn ich mir jetzt deine Geschichte anhöre, dann habe ich einfach Angst, dass ich so in diese Erinnerung zurückkomme der Themen. Aber ich möchte niemandem mit meinem Podcast Angst machen, sondern ganz im Gegenteil, ich möchte wirklich auch mit Humor und so wie ich eben bin, offen darüber erzählen und glaube, dass es wirklich helfen kann. Und das ist mein größter Ansporn.
Wir versuchen gleich nochmal so kurze Abrisse zu machen in deinem Leben. Was waren so bestimmte Momente? Wann war es das erste Mal richtig schlimm? Wann war es dann wieder besser? Das machen wir mal gleich. Ich habe hier noch ein Statement. Und zwar haben wir eben gefragt, draußen auf der Straße, was glaubst du, was sind Depressionen? Dann haben wir das hier gehört.
Ich denke eher mehr Frauen, weil Frauen ja einen anderen Hormonhaushalt haben als Männer. Und ich denke, das schwankt dann auch immer ein bisschen mehr.
Das glaube ich gar nicht so. Es ist sicherlich so, dass es dieses Vorurteil gibt und dass Frauen einfach empfindlicher sind, empathischer, sich vielleicht mehr Probleme reinziehen. Das ist aber nicht so und das kann ich deswegen auch behaupten, weil ich unter anderem in der Klinik war und dort auch gesehen habe, welche unterschiedlichen Gruppen davon betroffen sind, von diesen Erkrankungen, sowohl Panikattacken als auch Depressionen. Vom wirklich eingefleischten Manager-Typ, dem einfach sein ganzes, seine unkontrollierte Work-Life-Balance völlig über den Kopf gewachsen ist, bis zur frisch gebackenen Mama, die einfach mit ihren Hormonen, das stimmt, nicht klarkommt und auch mit dieser Rolle vielleicht total überfordert ist. Also es gibt so viele unterschiedliche Gründe, die dazu führen können und dadurch eben auch, würde ich sagen, fast gleich Männer und Frauen.
Du beschreibst ja auch in deinem Podcast so ein bisschen, dass du also das erste Mal mit dem Thema so richtig konfrontiert wurdest, dass du gar nicht glauben konntest, dass dich das irgendwie trifft, oder? Habe ich das richtig rausgehört?
Ja, aber ganz häufig sind es starke Menschen. Das sind Menschen, die sich einfach sicher fühlen, die gar nicht diese Unsicherheit oder dieses Schwache, was man immer mit diesen Erkrankungen verbindet, ausstrahlen. So war es bei mir auch. Ich war gefestigt, ich war selbstbewusst, hatte immer meinen Humor. Ja, ich war, glaube ich, für viele auch im Job so ein Sonnenschein. Das hat damit aber nichts zu tun, sondern es hat was sicherlich mit den Erfahrungen zu tun. Bei mir hat es sehr, sehr viel mit dem Job zu tun, mit dem cholerischen Chef. Darüber erzähle ich auch in meiner Geschichte. Ich glaube, bei allen, die davon betroffen sind, sind immer so zwei Punkte wichtig. Das eine ist dieser Perfektionismus. Man möchte immer allen es irgendwie recht machen, man möchte ankommen. Und auch ein wichtiger Punkt, darauf gehe ich auch in meinem Podcast ein, die Kontrolle zu behalten über alle Situationen und eben diesen Kontrollverlust nicht aushalten zu können. Und da ist es ganz egal, wie gefestigt man ist oder woher man kommt, das kann eben alle, wirklich jeden Menschen betreffen.
Also wie fing das sozusagen an? Wie müssen wir es uns vorstellen? Mhm. Ein total selbstbewusster, witziger, erfolgreicher Teenager, der irgendwie ein gutes Abitur macht. Du bist dann nach Köln irgendwie, hast einen abgefahrenen Job gehabt. Erzähl mal so ein bisschen, wie hat sich das denn? Also dieses Leben davor, du sagst es gerade selber, was war das für ein Leben?
Also ich wollte immer alles XXL. Ich wollte die Karriere machen. Ich wollte einfach raus. Ich bin in Ostfriesland aufgewachsen. Ich wollte in eine Großstadt. Ich wollte einfach so richtig an diesem XXL-Leben, wie ich es immer so bezeichne, schnuppern und da auch mitspielen in dieser Liga. Und habe einfach gedacht, ich müsste das alles so machen. Und das erzähle ich auch in meinem Podcast, wie viele Eigenschaften, Charaktereigenschaften von mir ich dabei weggedrückt habe. Kreativität und auch ein Stück weit meine Empathie anderen Menschen gegenüber. Es war mir egal. Ich wollte einfach, wie gesagt, nur diese Karriere machen. Ich habe aber dabei mich komplett aus den Augen verloren. Ich habe einfach nur noch gearbeitet. Ich hatte im Grunde genommen kein Sozialleben mehr.
Also das heißt, du hast Abi in Ostfriesland gemacht und bist dann gleich auch nach Köln oder wie war das?
Nee, ich bin zwischendurch auf eine Privatschule gegangen in Oldenburg, 3 Jahre. Hab da eine Ausbildung gemacht zur Wirtschaftskorrespondentin für BWL und Fremdsprachen und bin anschließend nach Köln und habe bei einer namhaften, sehr, sehr großen Unternehmensberatung gearbeitet im PR-Bereich und habe auch so von vornherein sehr viel Verantwortung übernommen, was cool war. Es hat richtig Spaß gemacht. Allerdings, dieser cholerische Chef hat weniger Spaß gemacht. Und der war einfach derjenige, der komplett die Kontrolle darüber übernommen hat, wie ich mich fühle. Ich bin morgens schon mit Bauchschmerzen zur Arbeit gefahren. Ich wollte das aber so. Ich wollte diesen Job. Ich wollte aber eigentlich nicht mit diesem Typen zusammenarbeiten. Das war auch wieder dieser Spagat. Und dann fing es an, und da kann man wirklich sagen, das war der Beginn, dass ich gemerkt habe, es gibt erste körperliche Symptome. Ich hatte einen Hörsturz auf jedem Ohr, bin dann, habe mich wirklich ganz kurz aus dem Büro geschmuggelt, wollte halt auch partout nicht irgendwie krank sein. Und die HNO-Ärztin hat zu mir gesagt, ich mache Ihnen beide Ohren zu. Ich versiegel Ihnen die, wenn Sie jetzt zur Arbeit zurückgehen. Sie müssen eine Pause machen. Mhm. Ich bin sofort wieder ins Büro gefahren.
Natürlich, genommen. Wie rechtfertigt man das für sich? Nur mit der Kohle? Mit einer Anerkennung? Mit der geilen Wohnung? Mit der tollen Stadt?
Nee, das war es auch gar nicht, weil all diese Sachen, ich hätte mir gerne von meiner Superkohle diese Sachen gekauft, aber ich hatte dafür einfach gar keine Zeit. Ich war nur unterwegs, ich saß mindestens einmal die Woche im Flieger und ich glaube, ich habe einfach überhaupt gar nicht begriffen, wer ich bin, was überhaupt mein Weg ist, sondern ich bin einem Ideal hinterhergehechtet. Ich wollte einfach diese Karriere und ich wollte immer weiter. Ich war rastlos und diese Rastlosigkeit ist sicherlich auch ein Teil dessen oder dem zu schulden gewesen, dass ich noch so jung war. Ich war 24 und ich wusste überhaupt nicht eigentlich, wie es funktioniert.
Aber hast du dir im Kopf sowas zurechtgebacken? Da so muss diese Jenny sein, die muss dieses und dieses Auto fahren. Also es klingt jetzt alles materialistisch, aber ich versuche nachzuvollziehen, wenn du sagst irgendwie, du willst Karriere machen. Was will man denn da machen? Was will man da erreichen sozusagen? Was treibt einen da so rein?
Das Materialistische war nicht der Vordergrund. Mhm. Eigentlich überhaupt gar nicht, sondern das Wichtigste für mich war, in einer Männerliga gesehen zu werden, jedem, noch dem höchsten Manager auf Augenhöhe begegnen zu können, ernst genommen zu werden. Mhm. Ich mag Powerfrauen und für mich war es einfach diese doppelte Herausforderung, das als Frau zu leisten.
Das klingt ja aber erstmal sehr, sehr spannend und sehr, sehr nachvollziehbar und sehr, sehr genial.
Ja, aber es birgt eben auch eine Gefahr, weil ich es einfach gar nicht war. Es war eine Hülle oder ein Schauspiel, in das ich mich selber reinkatapultiert habe. Im Sinne dessen, dass ich gesagt habe, Vorhang auf, hier kommt die Jenny-Show. Und es mich so viel, mein eigenes Theaterstück genannt Leben, mich so viel Energie gekostet hat. Ich war einfach nur fertig, nur kaputt.
Was man, das hast du gerade angedeutet, in deinem Podcast sehr gut lernt, ist so, hat viel mit innen zu tun, aber das Innen connectet sich auch mit dem Außen, also mit dem Körper. Du hast gerade über einen Hörsturz gesprochen. Also das waren so die ersten körperlichen Anzeichen. Ja, genau. Gab es noch andere?
Ja, es gab viele Anzeichen. Ich hatte ganz schlimmen Haarausfall. Ich habe eine Gürtelrose gehabt, eine ganz, ganz schlimme Schlaflosigkeit. Also ich hatte unheimliche Schlafprobleme, überhaupt Ruhe zu finden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich für einen Ruhepuls hatte. Dann die ersten Stimmen im Umfeld laut wurden, die gesagt haben, du musst kürzer treten und du musst mal gucken, wie du diesen ganzen Stress, auch beruflich, aber eben auch mit deiner eigenen Idee des Jobs kompensierst.
Hast du es da schon gehört und verstanden?
Nee. Mhm. Ich habe gedacht, Weicheier. Was wollten wir von mir? Und dann gab es eben, das erzähle ich auch im Podcast, diese prägnante Situation, als ich bei einer Freundin in der Küche saß, die mir auf den Kopf zusagte, Jenny, erzähl doch mal, was sind denn eigentlich deine Bedürfnisse? Und dieses Wort Bedürfnisse gab es in meinem Wortschatz gar nicht. Ich konnte das gar nicht greifen, weil ich dachte, ja, was sollen denn meine Bedürfnisse sein? Da war es dann so, dass ich zum ersten Mal drüber nachgedacht habe, was will ich? Nicht, was will die Gesellschaft nicht von mir? Was will nicht meine Familie von mir?
Das ist wahnsinnig schwierig, oder? Ich glaube, das kann jeder, der jetzt zuhört, einfach mal zu äußern, was sind meine Bedürfnisse. Ich glaube, dass es vielen von uns sehr schwer fällt, ja, oder?
Aber es lohnt sich, drüber nachzudenken.
Ja, absolut. Und das bringst du uns ja auch mit diesem Podcast sehr gut bei, finde ich. Oder gibst diesen, du bringst nichts bei, sondern du gibst diesen Anstoß, darüber nachzudenken, und dass es wahnsinnig wichtig ist.
Ja, ich möchte niemandem ungefragte Ratschläge geben und ich möchte mich auch nicht hinstellen und sagen, ihr müsst so machen.
Nee, das finde ich toll. Was bedeutet das? Aber was bedeutet es, Bedürfnisse zu haben? Eben nicht zu sagen, ja, das, was wir gerade besprochen haben, das Leben davor. Ich möchte irgendwie Männern auf Augenhöhe begegnen und die Powerfrau sein. Das sind ja keine Bedürfnisse, wenn ich das richtig verstehe. Was sind Bedürfnisse?
Bedürfnisse sind, glaube ich, die fangen im ganz, ganz Kleinen an. Ich hatte eigentlich ein sehr großes Bedürfnis nach Heimat, nach dieser Verwurzelung von zu Hause. Und ich bin direkt nach dem Abi weggegangen, hatte immer zum Beispiel Heimweh, aber ich dachte, das gehört dazu. Mhm. Bloß nicht in Ostfriesland bleiben, obwohl ich gefühlt jedes zweite Wochenende, wenn ich frei hatte, nach Hause gefahren bin. Ich habe ein unheimliches Bedürfnis nach Nähe. Und ich glaube, es sind so diese Grundbedürfnisse, die ein jeder hat. Aber eben auch Bedürfnisse wie zum Beispiel genügend Schlaf, Ruhe, Auszeiten. Ich habe zum Beispiel ganz viel Interesse für mich entdeckt in der Natur. Ich bin jetzt super viel, ich bin 3 Stunden am Tag mit meinem Hund in der Natur unterwegs und das ist für mich ein super Ausgleich. Hätte ich mir damals nie vorstellen können.
Das ist wahnsinnig toll zu beobachten, wie du ja selber sagst, wie wichtig das für dich ist.
Man sollte wirklich auf seinen Bauch hören und jedes Nein zu Situationen oder zu anderen Menschen ist ein Ja zu mir. Das heißt, wenn ich etwas vom Bauchgefühl her nicht möchte oder schon denke, dieser Umgang mit diesen Leuten fühlt sich komisch an.
Dann stärkt
oder,
es ja dich, ne?
Ja. Mhm. Und dann möchte ich das nicht, weil ich versuche alles um mich herum, das klingt manchmal so ein bisschen naiv, aber es geht ganz gut, positiv zu gestalten. Nach meiner Idee, die ich jetzt von mir habe, ohne dabei perfekt sein zu müssen.
Und das ist wahnsinnig viel Arbeit, glaube ich, die ich mega krass respektiere und die sehr inspirierend ist. Also würdest du es aus? Es sieht nach oder es fühlt sich nach viel Arbeit an.
Es war sicherlich, es war auch mit viel Arbeit verbunden. Es hat viele Tränen gegeben. Manches Mal habe ich gedacht, vielleicht schlage ich doch meinen alten Weg wieder ein. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich lag so am Boden, es ist keine Option. Ich kann diesen alten Weg, ich würde ihn schon alleine aus meiner Verfassung heraus gar nicht schaffen, aus meiner Energie heraus. Mein Akku war wirklich leer. Und aus dieser Leere und aus dieser Traurigkeit heraus sind verrückterweise ganz viele neue, tolle Projekte entstanden.
Mega. Kannst du von deiner ersten Panikattacke berichten? Gibt es so diese erste eine?
Ja, es gab eine erste Panikattacke und wirklich total irre, dass sie gerade da passiert ist, weil ich zum autogenen Trainingskurs gegangen bin und eigentlich da ja gerade diese Ruhe finden wollte.
Also alle gesagt, du bist überspannt und du musst dich mal um dich selber kümmern. Genau. Und dann bist du zum autogenen Training gegangen.
Genau, meine Mama, das war ein Rat meiner Mama, die gesagt hat, mach das mal. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und da ging es halt so um Atemtechniken, dass du so deine Atmung kontrollierst und so weiter und ein bisschen einfach runterpolst. Verrückterweise ist es mir passiert, dass ich genau in dieser Situation meine erste Panikattacke hatte. Und es fühlt sich an, es ist im ersten Moment wie in ein unsagbar tiefes schwarzes Loch zu fallen. Meine ganze Haut hat gekribbelt, mein Herz hat gerast. Ich hatte das Gefühl, mir schnürt jemand die Kehle zu. Mir war heiß, mir war kalt. Im ersten Moment habe ich gedacht, oh Gott, ich falle in Ohnmacht. Und dann, das ist, muss nicht bei jedem so sein, aber bei mir ist es so, setzt ein absoluter Fluchtinstinkt ein. Ich muss rennen, ich muss raus aus dieser Situation. Man läuft aber im Grunde genommen nur gegen seine eigenen Schädelwände. Weil du kannst nicht raus, egal wo du hinrennst. Du müsstest im Grunde genommen vor dir selbst wegrennen. Das ist noch ein Urinstinkt.
Was Schutzinstinkt
gutes.
Sozusagen.
Es ist ein super gutes Gefühl, eine super gute Emotion, weil du einfach in der Urzeit hast ein Tier gesehen, wildes, was eine Gefahr bedeutet, du musst rennen. Du hattest Angst und dein ganzer Körper ist dann drauf gepolt, zum Beispiel Adrenalin wird ausgeschüttet, damit du einfach schneller agieren kannst. Und das hast du in einer Panikattacke genauso.
Und das war in dieser Situation, wo du mit anderen auch zusammen warst, sozusagen,
ja,
in dem Training?
Ich bin dann sofort raus. Bin dann in die nächste Bahn gestiegen. Ich wollte einfach nur nach Hause, habe aber in der Bahn schon gemerkt, ich muss auch sofort wieder aus dieser Bahn raus und bin dann an dem Abend das erste Mal in die Notaufnahme gekommen, weil ich wirklich gedacht habe, ich kriege einen Herzinfarkt oder also ich sterbe. Ich sterbe, es war Todesangst. Dann wurde ich wirklich komplett auseinandergenommen, untersucht, EKG, ich weiß nicht, was die alles gemacht haben. Und dann kam der Oberarzt und hat dann zu mir gesagt, nee, das war eine Panikattacke. Sie müssen irgendwas in ihrem Leben ändern, sonst verspreche ich Ihnen, sehen wir uns häufiger. Und genauso war es.
Also du hast es nicht realisiert in dem Moment, was er...
Ich fand es sogar ganz fahrlässig. Ich fand es richtig fahrlässig, mich wieder gehen zu lassen, weil ich immer gedacht habe, ich werde sicherlich heute Nacht an einem Herzinfarkt sterben. Mhm. Ich habe dem überhaupt nicht vertraut, was der mir erzählt hat, der Arzt, weil ich gedacht habe, nee, dann haben die mich nicht richtig durchgecheckt. Mhm. Also der soll mir jetzt hier nicht mit so einer Psychonummer kommen, weil alle, aber nicht ich.
Wie alt warst du da?
25.
Mitte 20. Also sozusagen am Peak des beruflichen und oder dieser Ziele, die du dir immer so gesetzt hattest, irgendwie die Powerfrau zu sein. Fühlt man sich dann schon schwach irgendwie?
Ja, vor allen Dingen am Peak dessen, dass du natürlich mit 25 andere Dinge im Kopf haben solltest, als eigentlich nur die Karriere und nur durchzupowern, sondern du willst Party machen, du willst raus, ja. Du willst einfach mit Freunden abhängen.
Mit Menschen
und so weiter.
Sein, ja.
Das hatte ich schon deswegen nicht, weil ich ja alleine in die Großstadt gegangen bin, also eben nach Köln. Ich habe schon Leute kennengelernt und auch sicherlich Party gemacht, aber es wurde immer weniger, weil in dem Moment, als die erste Panikattacke da war, hat sich's ganz schnell verselbstständigt. Ich war dann einfach in einem, ja, wie in so einem Hamsterrad und später hatte ich bis zu 15 Attacken am Tag.
Das heißt, es ist einfach so, wie du es gerade beschrieben hast. So ist es einfach immer wieder und immer wieder und immer wieder gekommen. Und dann eben, wie du gerade sagst, 15 Mal am Tag in einer so krass hohen Frequenz, wie man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann.
Ja, genau. Und es war dann einfach so, dass es am Anfang war es dann vielleicht mal im Auto, dann war es ganz schnell alleine zu Hause. Dann war es in geschlossenen Räumen, auf der Rolltreppe, im Supermarkt. Also diese klassischen Situationen, die dann einfach immer mehr um sich gegriffen haben. Bin dann zur Allgemeinmedizinerin, also zu meiner Hausärztin und die hat zu mir gesagt, wenn Sie sich nicht Hilfe suchen, dann werden Sie irgendwann eine Panikattacke bekommen, wenn Sie das Marmeladenglas aufdrehen und genauso war.
Wirklich?
Ja. Jede kleinste Emotion, jede kleinste Situation, sei es die rote Ampel im Auto, dass ich einfach eingekeilt war zwischen anderen Autos. Du musst dir das so vorstellen, jede Situation, in der ich einfach nicht die Kontrolle hatte, ich konnte in dieser Sekunde nicht sagen, Autos, fahrt mal alle zur Seite, ich muss in dieser Sekunde hier weg. Panik. Und so schlimm mit Hyperventilieren, mit wirklichen Aussetzern. Meine Hände haben gekrampft. Ich bin dann auch ganz lange nicht mehr Auto gefahren.
Und wenn dann die Panikattacke vorbei war, wie hat sich danach angefühlt?
Ja, das alleine schon durch das Adrenalin, das ausgeschüttet wird in so einer Attacke, bist du anschließend völlig fertig. Es gab Attacken oder Tage, da habe ich ein Kilo abgenommen. Nur allein durch die Attacken, weil es so anstrengend ist. Es ist richtig körperlich anstrengend. Mhm. Du bist völlig fertig danach, du findest aber keine Ruhe. Du kannst nicht schlafen. Und da sie dich überall, wirklich in jeder banalen Situation überrennen können, verlierst du das Vertrauen in dich selbst. Du möchtest auch gar nichts mehr machen. Und es gab Leute, die gesagt haben, du musst mal in Urlaub. Das ist aber keine Hilfe, genauso nicht wie Depressive in Urlaub fahren können, damit ihnen geholfen wird. Mhm. Weil du nimmst ja deinen Kopf überall mit.
Und das ging, wie lange ging das?
Die Panikattacken an sich?
Ja, also oder einfach diese Phase, wo du also von bis zu 15 pro Tag sprichst. Wie lange, was war das für ein Zeitraum?
Das war über 2-3 Jahre. Und
wo du auch nichts und dann, also du bist zu Allgemeinmedizinern gegangen, aber du hast das noch nicht so erkannt als Panikattacke sozusagen, oder?
Nee, also bis ich mir wirklich dann Hilfe geholt habe, hat es ungefähr 3-4 Monate gedauert, weil ich da schon gemerkt habe, okay, jetzt fährt hier gerade richtig was an die Wand, hier geht gerade richtig was schief. Mhm. Und jeder Weg zur Arbeit war nur noch eine Quälerei und ich dann einfach gedacht habe, okay, wenn dann alle sagen, ich muss mir Hilfe holen, dann hole ich mir jetzt mal Hilfe.
Ja.
Und darüber berichte ich auch in meinem Podcast, wie es zum Beispiel zu den ersten Therapiesitzungen kam, was man da auch beachten sollte, wie man sich einen Therapeuten am besten sucht. Ich habe mir dann professionelle Hilfe geholt.
Das ist in Deutschland aktuell tatsächlich für viele eine große, große Schwierigkeit, großes Thema. Man wartet sehr lange auf so einen Platz. Das berichtest du auch im Podcast. Du hattest einfach Glück, oder? Bei dir ging es relativ schnell. Kann das sein? Habe ich das richtig rausgehört?
Ja, bei mir ging es relativ schnell. Mhm. 2-3 Wochen gedauert. Man kann sich auf jeden Fall bei Therapeuten auf die Warteliste setzen lassen. Ich empfehle zudem, dass man einfach querbeet alle Therapeuten anruft, beziehungsweise ganz viele Hausärzte haben auch eine Liste und die einfach abtelefoniert.
Ja, wie war das dann so das erste Mal beim Therapeuten?
Krass.
Mann oder Frau?
Frau, Dolly Buster-Duvel.
wirklich?
Die hat die Tür aufgemacht. Ich habe gedacht, nein, was ist denn das? Okay, also man grandios. Kann alles haben. Ich sage euch, ich habe so viele Therapeuten durch. Vom 1,50-Mann, der Therapeut war, im Männerknast bis wirklich Dolly Buster, du willst. Ich habe wirklich einiges durch.
Das finde ich halt auch so interessant, weil man reagiert natürlich auf Menschen. Und das ist ja ein irre, intimes Thema. Das hat nicht nur mit drin, sondern auch mit dem Körper zu tun. Das haben wir so in den letzten Minuten jetzt von dir gelernt. Und dann bist du in so einer ganz krassen, intimen Situation, über die du selber ja gar nicht Bescheid weißt, die du dir vielleicht auch nicht eingestehen willst. Mhm. Und dann sitzt du da einem fremden Mensch, dann sitzt du da einer fremden Dolly Buster gegenüber.
Ich habe dann zum Schluss wirklich meine Traumtherapeutin gefunden. Ich glaube, ich war sogar in Summe 5 Jahre bei ihr, die mir so, so sehr geholfen hat. Die war wirklich mein Segen. Aber witzig ist dann zum Beispiel, wenn du dann irgendwie shoppen bist und triffst dann in irgendeinem Klamottenladen deine Therapeutin.
Sie.
Das ist richtig spooky, weil man ist dann so, okay, sag ich jetzt Hallo? Oder
und habt ihr Hallo gesagt?
Wir haben Hallo gesagt, sind dann aber so weitergegangen. Und du weißt natürlich in dem Moment, wenn du weitergehst, wow, die kennt mein ganzes Leben.
Ja,
und die kennt mehr wahrscheinlich von mir als jeder andere Mensch, weil die dich in einer Therapie schon sehr auf links krempeln. Es ist, man muss sich das anders vorstellen und ich glaube, so war mein Ausgangsgedanke. Ich gehe da hin wie zu einem normalen Arzt, schildere meine Beschwerden.
Und das war's.
Und dann muss der mir ja helfen. Mhm. Dann kriege ich vielleicht noch ein Medikament und dann wird es besser.
Mhm.
Aber so ist es leider nicht. Es ist viel Arbeit und sie kitzeln diese Monologe aus dir heraus. Es fließen unendlich viele Tränen, aber es ist gut.
Mhm.
Weil die öffnen diese Kanäle, die du selber verstopft hast. Eine wichtige Info für alle Hörer. Du hast immer 5 Stunden Zeit bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten, um es auszuprobieren. Und ich gebe jedem nur den Rat, da auch auf das Bauchgefühl zu hören, möchte ich mit dieser Person zusammenarbeiten, weil es ist eine Arbeit. Und möchte ich mich dieser Person anvertrauen?
Mhm.
Es ist schon wichtig, dass da irgendwo auch die Chemie stimmt. Und habt keine Angst davor zu wechseln und auch viele Therapeuten auszuprobieren. Dafür ist es da.
Jetzt haben wir so viel über Panikattacken gesprochen, aber das Thema Depression ist ja auch ein wahnsinnig wichtiges und großes bei dir. Die waren dann parallel auch da oder wie kamen die dann?
Merklich standen die ersten Jahre auf jeden Fall meine Panikattacken im Vordergrund.
Mhm.
Irgendwann war es so, dass ich gemerkt habe, es ist so eine Grundtraurigkeit in mir, vielleicht auch eine gewisse Unzufriedenheit wegen dieser Panikattacken. Ich fühlte mich davon natürlich total eingeschränkt in meinem Leben. Was aber sicherlich auch ein wichtiger Grund war, ich habe Medikamente bekommen für meine Panikattacken. Auch da gehe ich in meinem Podcast drauf an. Das ist ein großes Thema, bei dem man viel, viel richtig machen kann, aber leider auch einiges falsch. Gerade die Ärzte, was die heutzutage so schnell mal eben verschreiben. Da war es so, dass ich mich schon eigentlich fast wieder gesund gesehen habe und habe diese Medikamente abgesetzt.
Mhm.
Und dann habe ich einfach die volle Breitseite bekommen. Das ist für den Kopf war es zu viel, zu schnell. Einfach, ich sage immer, dieses außenstehende Glück in Form von Medikamenten nicht mehr zu bekommen. Und da ging es ziemlich drunter und drüber. Und das war letztlich auch die Situation, wo ich wirklich zum ersten Mal diese Depression richtig gespürt habe. Es war auch ein schleichender Prozess und es war irgendwann aber so, dass es, die Depressionen waren wirklich sehr, sehr stark.
Mhm.
Und heute sage ich unterm Strich, gut, wenn ich mal wieder nicht gut auf mich achte oder so, schickt mir gerne Panikattacke Körper oder Seele. Gerne, aber nie wieder bitte Depressionen.
Wie fühlt sich Depression an? Deine Depression, ich glaube, es gibt so viele Geschichten und so, und das ist auch ganz wichtig an alle, die zuhören. Auch das Thema Medikamente. Ich glaube, das ist immer sehr speziell. Das hängt immer sehr speziell von den einzelnen Betroffenen ab. Du erzählst deinen Weg und deine Geschichte und das ist auch ganz wichtig so.
Und das sage ich im Podcast. Ich widme dem, glaube ich, 20 Minuten dem Thema Medikamente, weil es so speziell ist und man so vorsichtig damit sein sollte. Ich werde mich nicht dazu hinreißen lassen, hier irgendwelche Tipps zu geben oder zu sagen, nehmt alle Medikamente.
Und zum Beispiel, ich kann das auch gar nicht einschätzen, weil ich bin auch kein Mediziner und so weiter. Ihr wendet euch an Mediziner und wir werden auch Adressen aufschreiben, wo ihr das sozusagen nachrecherchieren könnt. Wendet euch an Mediziner. Wir versuchen uns einfach ganz normal als Menschen zu begegnen und ich möchte einfach diese Geschichte von dir hören aus deinem subjektiven Blickwinkel. Und das war die Frage, Depression, wie hat sich das bei dir angefühlt?
Also Depressionen fühlen sich wahnsinnig gruselig an. Es ist das Gruseligste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Es ist eine fürchterliche Dunkelheit in einem selber drin, eine Hoffnungslosigkeit, eine Trostlosigkeit. Es war so, dass ich überhaupt keinen Sinn darin gesehen habe, aufzustehen, das Bett zu verlassen. Ich wollte nur schlafen. Schlaf war für mich immer das Größte, wenn ich schlafen konnte, weil ich so einen Moment hatte, um aus dem Leben quasi rauszutreten, mich wirklich auch mal auszuruhen. Es ist eine einzige wahnsinnige Ummantelung, als würdest du so in Watte gepackt. Du kriegst auch nichts mehr mit vom Leben. Ich hatte nichts interessiert, ich war stumpf. Ob jemand Liebeskummer hatte von meinen Freundinnen, wie das Wetter draußen war, was auch immer, es war mir einfach egal. Ich hatte wirklich diese große Gleichgültigkeit. Ich wollte einfach, erst war dieser Kampf da, dass ich sagte, ich will nur gesund werden, ich möchte, dass diese Depressionen verschwinden. Es war wie eine Bleiweste vom Zahnarzt auf den Schultern. Und irgendwann war es so, dass ich gedacht habe, was da auch immer für ein Dämon in mir ist, dann hol mich. Das war, das darf nie passieren. Also wenn ihr auch da draußen, wenn ihr an diesem Punkt seid, es gibt Hilfe, es gibt gute Hilfe. Bitte wendet euch einfach an einen Arzt, an einen Spezialisten, an eure Familie und Freunde. Ihr seid damit wirklich nicht allein. Vielleicht darf ich nochmal ganz kurz darauf eingehen. Jeder Fünfte, und das muss man sich mal kurz überlegen, jeder Fünfte hatte schon mal mit Depressionen oder mit einer depressiven Phase zu tun. Und 10 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter einer Angsterkrankung. Dazu gehören sicherlich auch Phobien, Spinnenphobie und so weiter, aber eben auch Panikstörungen. Und ich glaube, diese Zahlen sind alarmierend genug. Ihr seid nicht alleine, ihr seid nicht verrückt oder irre geworden. Ihr habt alle Latten am Zaun, alles gut, aber sucht euch bitte Hilfe, es gibt Hilfe.
Ja, wir leben ja auch in einer krassen Zeit, wo alle irgendwie geil aussehen wollen, erfolgreich sein wollen, stark sein müssen. Das sind auf jeden Fall krasse Zeiten und gleichzeitig ermöglicht diese Zeit es aber auch so zu machen, wie wir es jetzt tun, darüber zu reden und es schnell raus in die Welt zu bringen, diese Stimme zu nutzen. Und deswegen finde ich das so toll, was du machst, zu sagen, ich möchte es gerne weitergeben.
Schau dir nur mal Social Media an. Ja. Alle haben irgendwelche Filter drauf, alle sind perfekt. Die Mamis sind alle super, sie haben drei Kinder, die sehen immer blendend aus, die Mamis lachen immer alle.
Das geht ja gar nicht, Entschuldigung.
Und wir sind natürlich sowieso alle Models und haben die Mega-Figur, ernähren uns nur mit gesundem Essen und so weiter. Das ist Quatsch.
Ja.
Das ist nicht euer Leben da draußen, das ist nicht mein Leben. Mhm. Das ist ein Teil des Jobs der Influencer. Und auch darin sehe ich manchmal eine kleine Gefahr. Aber wie du schon sagst, es ist auf der anderen Seite auch ein geniales Sprachrohr.
Ja, so versuche ich es immer zu sehen, weißt du, dass das in unseren Berufen so zu benutzen, das ist wichtig.
Und ich sehe es eher andersrum. Ich versuche immer auf meinen Seiten authentisch zu sein und habe zum Beispiel noch nie, seit ich darüber schreibe, berichte, offen, auch in Live-Talks und so weiter, noch nie ein böses Wort geerntet.
Hammer.
Ja, das ist echt cool.
Es geht also.
Es ist okay, wenn es kommt. Also. Ich bin vorbereitet. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, weil das ist meine Geschichte und damit, klar, man macht sich ein Stück weit angreifbar, aber bislang, toi toi toi, ist ausgeblieben.
Wann ist das so in diese Relation wieder gekippt, dass du eben nicht diese bleiernde Weste auf dir hattest, dass du eben keine Panik mehr hattest? Kannst du das sagen?
Ja, sicherlich nach meinem allergrößten Tiefpunkt, da war ich eben auch in der Klinik. Mhm. Ich habe auch das erzähle ich im Podcast anschließend, 3 Monate bei meiner Mama im Bett geschlafen, die eigentlich quasi 24/7 meine Hand gehalten hat und mich da wirklich auch mit raus begleitet hat. Und dann wurde ich medikamentös nochmal neu eingestellt, was aber für mich das Wichtigste war. Ich habe mir ein Jahr komplette Auszeit genommen. Ich habe nicht gearbeitet und habe mich wirklich nur darauf konzentriert, gesund zu werden. Ich war wahnsinnig viel in der Natur unterwegs. Es gibt Leute, die dann zum Beispiel sehr, sehr viel Sport machen. Das hat mir nicht geholfen, aber schon alleine mit dem Hund zu laufen, überhaupt vor die Tür zu gehen. Mhm. Und so habe ich mich langsam wieder in meinen Alltag gehangelt. Und es gibt eine Person in meinem Leben, die mich einfach neben meinen Eltern so krass begleitet hat und mir so viel Zuversicht wieder gegeben hat. Diese Liebe und einfach dieses Bedingungslose. Ich musste nie irgendwas erfüllen. Ich musste mich nie, im Gegensatz zu den Männern, die ich vorher kannte, ich musste mich nie verstellen, ändern. Und das ist mein heutiger Mann. Mhm. Und der hat schon sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass es mir heute so geht.
Hast du den in dieser Zeit kennengelernt?
Ja.
Wie funktioniert sowas, wenn man solche Themen hat? Wie funktioniert Dating oder wie lernt man sich dann kennen? Thematisiert man es nicht? Wie war es bei euch?
Es war relativ schnell so, dass ich damit sehr, sehr offen umgegangen bin, dass ich gesagt habe, du, ich habe da vielleicht nicht unbedingt ein Problem, aber mir geht's in gewisser Weise nicht so gut. Und er hat da von vornherein einfach super Verständnis dafür gehabt. Er ist super damit umgegangen. Allerdings muss man sagen, er kommt auch aus dem medizinischen Bereich. Da kam er ursprünglich, er macht heute was anderes. Und er konnte das immer greifen und unterstützen. Und er hat immer gesagt, weißt du was, wenn du das nicht schaffst, durch diese enge Baustelle zu fahren mit dem Auto, also er ist gefahren, ich nur als Beifahrerin, dann fahren wir jetzt drumherum, aber das nächste Mal versuchen wir es. Und so hatte ich von ihm auch diese Unterstützung, das war toll.
Ja, sehr bewusst unterstützt, das eben. Also so anzugehen, so fast schon objektiv. Ne? Das ist ja große Gabe.
Ja, und auch immer direkt, wenn ich von der Therapie kam, wir hatten einen Spitznamen für meine Therapeutin, hat er direkt gefragt, wie war es, erzähl mal. Oder magst nicht erzählen. Also er hat da ganz, ganz viel Feingefühl bewiesen, mit der Sache umzugehen. Ja. Und so ging es mir eigentlich über 2-3 Jahre quasi von Monat zu Monat besser.
Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, für deine Mutter auch so das erste Mal damit konfrontiert zu werden. Und du hast ja im besten Fall damit keine Erfahrung. Wie reagierst du als Angehöriger?
Guter Punkt, weil die Angehörigen häufig total vergessen werden in dieser Situation. Es dreht sich alles um den Erkrankten, alles um das Thema Depression. Aber was ist mit den Angehörigen, die genauso mitleiden, die sich solche riesigen Sorgen machen, die ja gar nicht, das ist ja überhaupt nicht greifbar, das Thema, und die gar nicht wissen, scheiße, wie gehe ich denn jetzt damit um? Mhm. Die sollte man wirklich nicht aus den Augen verlieren. Es gibt in fast jeder Stadt, selbst in Kleinstädten, gibt es Hilfegruppen für Angehörige. Die kann ich nur empfehlen. Die sind wirklich gut zum Austausch und alleine zu sehen oder zu erfahren, hey, ich bin damit nicht alleine. Deinem Kind, deiner Schwester, deinem Mann geht's genauso. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind viele, sage ich immer. Aber auch die Angehörigen von den Freunden, von den restlichen Angehörigen ein bisschen mit auffangen. Und ich kann meiner Mama und meinem Mann heute gar nicht genügend danken, das sage ich auch ganz oft, für das, was sie geleistet haben. Ich weiß, dass es für meine Mama sehr, sehr hart war.
Was sagen Mütter in solchen Situationen? Das wird schon oder
du kannst
ich bin
nicht
immer
bei sein.
Dir. Oder ja. Was sagst du?
Also ich gebe jedem den Tipp, rede vielleicht gar nicht zu viel. Lass den Betroffenen reden, wenn er reden möchte. Ansonsten ist alles, was geredet wird, auch manchmal mehr Ballast. Halten, in den Arm nehmen, die Hand nehmen. Viele Depressive neigen dazu, die Angehörigen wegzustoßen. Zu sagen, nee, lass, ich möchte dich damit nicht auch noch belasten. Bleibt am Ball, bleibt da, fragt trotzdem immer wieder nach, wenn es zum Beispiel über Entfernung ist, trotzdem immer wieder eine WhatsApp geht immer. Es ist trotzdem wichtig für Depressive zu wissen, ich bin damit in letzter Konsequenz nicht alleine. Mhm. Und zu sagen, wir bekommen das hin, wir holen uns Hilfe. Ein Angehöriger kann nur da sein, kann diese Hilfe aber nicht komplett übernehmen. Das müssen Fachleute machen. Therapeuten, Hausärzte, vielleicht, wie gesagt, ein Medikament. All das sind diese Krücken, um das Geländer des Lebens wiederzufinden, an dem ich mich erstmal abstützen kann, um meinen Weg dann wieder alleine zu gehen.
Als es bei dir so akut war mit der Depression, hast du da die Menschen um dich herum gefühlt und gesehen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich war am Anfang nicht in einer Partnerschaft. Und selbst wenn, also klar, natürlich war ich in 15 Jahren zwischendurch mal in Beziehungen, aber selbst dann war es unheimlich schwer, mich auf den anderen komplett einzulassen. Mhm. Auch da wollte ich immer die Kontrolle haben in der Beziehung. Und auch meine Eltern, ich wollte keine Probleme haben. Ich wollte nichts irgendwie zusätzlich auf meine Schultern laden. Mhm. Und das ist natürlich ein Teil von dir selbst, wo du dich unheimlich den anderen gegenüber abschottest. Das war am Anfang, lief das noch prima mit meinen Idealvorstellungen. Ich bin ja eh immer die Coole, die Taffe. Muss ich ja auch gar nicht. Das hat sich heute total geändert. Ich höre heute lieber zu. Ich bin nicht mehr diejenige, die immer im Mittelpunkt stehen muss, einen Raum betritt und sagt, hey, hallo, hier bin ich und guck mich an. Sondern zuhöre und ganz viel hinterfrage. So kam auch ein bisschen die Idee des Podcasts auf, weil immer mehr Betroffene gefragt haben, ob wir mal telefonieren könnten. Schwierige Situation. Wie gesagt, ich bin keine Therapeutin, kann das auch nicht ersetzen. Ich habe es 2-3 Mal gemacht und da schon sehr, sehr schnell gemerkt, wo die Parallelen sind und konnte häufig auch sagen, okay, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass das und das vielleicht auch eine Ursache sein könnte? Vorsichtig, ganz vorsichtig. Wie gesagt, ich habe da nicht die Kompetenz, das auszumachen.
Jetzt hast du aber tatsächlich dann auch das Glück, hattest du jemals Jobprobleme oder Kohleprobleme? Viele Leute denken sich ja vielleicht auch, also mich jetzt ewig in Behandlung zu begeben oder in einer Klinik zu sein, das geht ja auch oft einher mit existenziellen Ängsten.
Ja, auch ein guter Punkt, genau so ist es nämlich. Und ich hatte zwar diese Jobprobleme in dem Sinne nicht, aber ich war total überrascht. Mhm. Das Erste, was passiert ist, als ich in die Klinik aufgenommen wurde, war, dass ich ein Gespräch hatte mit der behandelnden Psychiaterin. Und das zweite Gespräch war mit einer Sozialarbeiterin, die direkt mit Fragebogen angetanzt kam und sagte, wir müssen über ihre finanzielle Situation sprechen.
Ja.
Es gibt Leute, die sind sehr, sehr lange in der Klinik. Denen tut es auch gut. Es gibt Leute, die da einfach das, was ich in der Familie gefunden habe, eben durch den Klinikalltag bekommen und so ein bisschen wieder ins Leben zurückfinden. Aber was mache ich, wenn ich einfach davon nicht leben kann?
Ja.
Und da gibt es, auch da gibt es Beratung, sowohl in der Klinik, man kann aber auch da mit seinem Hausarzt sprechen. Auch da gibt es Möglichkeiten, dass man eben nicht dann ins nächste Problem fällt und finanzielle Schwierigkeiten bekommt.
Was machst du heute jobmäßig?
Ich mache heute, und das ist eigentlich irgendwie immer ganz lustig, wenn ich danach gefragt werde, ich mache heute wirklich alles das, worauf ich Bock habe und kann davon leben. Das ist natürlich der allergrößte Luxus, den man sich nur vorstellen kann. Also in der Hauptsache bin ich freie Journalistin. Ich schreibe, mache ganz viel Social-Media-Arbeit für Firmen. Auf der anderen Seite habe ich gerade seit einem Dreivierteljahr die Marke Live für mich entdeckt. Das kommt daher, weil ich mit meinem Mann zusammen letztes Jahr nach Leipzig gezogen bin. Er ist jetzt inzwischen Makler in Leipzig und gesagt habe, okay, in dieser Stadt habe ich da richtig Bock drauf, weil ich immer schon für Wohnmagazine auch geschrieben habe. Also alles, was mit Wohnen, Interior, Design zu tun hat, ist eine ganz, ganz große Leidenschaft von mir. Und so kam es, dass ich dann wirklich dazu gekommen bin, habe meinen Maklerschein gemacht. Dazu muss ich allerdings auch sagen, als wir umgezogen sind und als diese Idee aufkam, mein Mann kommt ursprünglich aus Leipzig, da wieder hinzugehen, hatte ich Angst. Tatsächlich das erste Mal wieder Angst. Und auch großen Respekt vor diesem Umzug, vor diesem wieder von zu Hause weg, weil ich habe die letzten 5 Jahre davor wieder in Ostfriesland gelebt. Die ersten 3-4 Wochen war es auch schwierig. Aber ich habe Kontakt zu meiner Therapeutin wieder gesucht. Die hat mich telefonisch betreut, was mega toll war.
Hammer, ja.
Hat mir auch erklärt, es ist alles in Ordnung, es darf jetzt so sein. Einfach ein bisschen aufpassen. Und dann hatte ich einen ganz langsamen Start in Leipzig und heute könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, da wegzugehen. Ich finde es super.
Und du hast eben, und das finde ich so schön, das ist für dich vielleicht schon so normal. Ich glaube, für viele klingt das auch besonders. Du hast keine Angst zu sagen, dass du Angst hast. Und so hat ja deine Geschichte auch angefangen. Du willst dir das gar nicht eingestehen. Du hörst darüber hinweg. Und zu sagen, ich habe Angst oder das ist ein Thema für mich, das ist ja wahnsinnig viel wert.
Es ist viel wert, vor allen Dingen, wie ich vorhin schon sagte, weil es ist ja eine normale Emotion. Wie viele Kinder sagen, ich habe Angst.
Ja.
Und es ist schön, wenn Kinder das sagen können.
Ja.
Und es ist auch etwas, was man aufgreifen sollte. Zumal ich heute sage, wenn mal eine Panikattacke kommt oder mal Angst kommt, was durchaus passieren kann, wenn ich mich eventuell überfordere oder so, dann sage ich, okay, alles gut, Körper, Kopf, ich habe es verstanden.
Mhm.
Ich habe verstanden, was ihr von mir wollt. Und dann ziehe ich mich sofort zurück, sage alle Termine ab, was Gott sei Dank in meiner Selbstständigkeit geht.
Hammer, ja.
Und sage, okay, schlafen, ausruhen, einfach aus dem Fenster gucken, Teechen trinken, mit dem Hund gehen. Ich weiß, das ist eine Luxussituation, das kann nicht jeder. Hast du 3 Kinder oder, weiß ich nicht, bist total beruflich eingespannt, bist vielleicht Alleinverdiener. Schwierig. Aber trotzdem sollte man sich immer versuchen, zwischendurch rauszunehmen.
Wow. Jetzt ist schon fast 1 Stunde vergangen.
Krass.
Und wir haben,
das denn?
Und ich habe so das Gefühl, wir haben eigentlich erst gerade richtig angefangen. Aber, ja.
Aber der Rest ist ja im Podcast.
Und das ist das Tolle. Erzähl mir mal, wo kann man den Podcast überall hören? Wo kann man den abonnieren? Wie heißt der für alle, die vielleicht jetzt erst dazu gekommen sind?
Genau, also mein Podcast heißt Kopfverstauchung. Ich finde, das ist ein schönes Sinnbild. Wenn man sich den Fuß verstaucht, weiß man, man muss irgendwie zum Arzt, man hat Schmerzen. Kopfverstauchung kann man vielleicht ein bisschen besser greifen als psychische Erkrankung. Man kann ihn auf iTunes hören, Spotify und Soundcloud. Also einfach Kopfverstauchungen eingeben, da kommt ihr schon. Man kann ihn zukünftig auch im Radio hören. Deswegen versuche ich gerade, da weitere Folgen einzuspielen, um das einfach noch größer aufzubauen und freue mich wirklich über alle Kanäle, wo ich diese Stimme bekomme.
Und ich finde das halt, ich finde das eine ganz grandiose Idee, weil es geht natürlich um, du gehst nochmal rein in diese Stories, so wie wir es jetzt auch ganz kurz nur gemacht haben, aber du gehst nochmal rein in die Stories, in die Panikattacken, aber du redest auch viel über das Jetzt, wie du dir vorstellst, wie es weitergeht und so. Das finde ich sehr, sehr gut. Also die Mischung aus beidem finde ich sehr, sehr schön.
Ja, ich glaube, und das haben mir Leute gesagt, die den Podcast gehört haben, gerade auch aus dem Freundeskreis und so weiter, die eigentlich gar nichts mit diesen Themen zu tun haben.
Ja.
Trotzdem sind die späteren Folgen, also nicht vielleicht unbedingt Folge 1 und 2, aber die danach folgenden, ganz interessant für jedermann. Weil es geht nicht nur komplett um diese Erkrankung, sondern es geht auch darum, wie kann ich mich vielleicht auch davor ein bisschen schützen?
Ja.
Was sind eben diese Bedürfnisse? Es geht also und ohne diesen ganzen, ich nenne das immer so Scheiß, sorry, aber ich bin jetzt nicht so diese Achtsamkeitspredigerin. Also nee, darum geht es nicht, sondern es geht eher darum, das sind wirklich so Dinge aus dem Alltag und einfach sich diese Ruhe zu gönnen und zu sagen, wann habe ich zum Beispiel das letzte Mal ein Spiel geguckt und habe gedacht, ey, du bist mal ein heißer Feger, machen wir nicht. Wir sind immer kritisch, wir wollen gerade, wie gesagt, im Zeitalter von Social Media, wir wollen alles, verlieren dabei aber sehr, sehr viel.
Mhm.
Und das muss einem wieder bewusst werden. Und auch darum geht es eben, wie gesagt, ohne diese ganzen ESO-Floskeln.
Ja.
Das können andere machen, ich nicht.
Das ist, finde ich einen richtig guten Weg. Und es ist eben nicht nur, es ist auch mal ernsthaft, aber es ist nicht immer nur tief, düster, traurig. Sondern
nein,
es ist
nein,
auch
nein.
viel. Und das finde ich so geil. Und das lerne ich auch jetzt so aus den letzten 50 Minuten. Es ist viel Bewegung drin und es ist viel Kraft, die du selber reingesteckt hast, damit das Ding in Bewegung bleibt.
Ja,
also du, einfach, nicht das Ding, du als Mensch, du als Frau, dass du in Bewegung bleibst und dich diesen Themen stellst. Das finde ich wahnsinnig toll.
Und genauso wie ich jetzt erzähle ich auch im Podcast. Es ist überhaupt nicht so, dass man da sitzt und denkt, oh Gott, und sie hat so schlimm gehabt und ich habe einfach Mitleid.
Nein,
ich will kein Mitleid.
So.
Ich will anderen Leuten helfen und sagen, hey, ihr könnt was machen und ihr seid, wie gesagt, ihr seid damit vor allen Dingen nicht allein. Und hört euch meine Geschichte an, hört euch an, was ich gemacht habe, wie ich da rausgefunden habe. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste zu sagen, ich fühle mich heute bis auf wenige Sachen gesund, aber bin komplett anders unterwegs, komplett als früher. Ich glaube, ich habe mich wirklich nochmal mit viel, viel Arbeit neu erfunden.
Und ist das vielleicht auch nicht abgeschlossen, es kann ja immer noch was dazukommen.
Klar, und da habe ich aber Bock drauf wieder. Ja. Ich freue mich auf alles, was kommt und das war vor ein paar Jahren undenkbar.
Danke, dass du rausgehst und diese Geschichte erzählst, uns allen und uns so mitnimmst. Danke für ein inspirierendes Gespräch heute.
Und vielen Dank dir, dass auch ihr mir diese Stimme gebt und dass ich damit halt einfach rausgehen darf.
Super gerne. Und wenn wir nur eine einzige Person erreicht haben, und ich bin mir sicher, es sind ein paar mehr, aber wenn wir nur eine Person erreicht haben, das sage ich irgendwie immer in dieser Sendung, die sich jetzt irgendwie denkt, ah wow, ja, ich versuche mich in Bewegung zu setzen, ich versuche mich damit auseinanderzusetzen, weil ich Jennys Geschichte gehört habe, dann ist super viel erreicht.
Also darum geht's. Es geht mir um nichts anderes. Es wäre, wenn ich nur einer Person da draußen helfen könnte, dann war dieser Podcast schon Gold wert.
Und wir tragen das alles zusammen, 890rtl.de, da gibt es Adressen, an die man sich wenden kann, da verlinken wir deinen Podcast, da sieht man dich dann auch mal, weil jetzt hört man dich ja nur.
Genau.
Und dann sind wir gespannt auf alles, was kommt.
Reality Check. Eine Stunde, deine Story. 890RTL. Überall dort nochmal zu hören und zu finden, wo du gerne Podcasts hörst. Das geht bei Spotify. Das geht bei Apple Podcasts. Und natürlich in Deutschlands neuer Audio-App, Audio Now. Braucht man sich gar nicht anmelden. Kannst du einfach runterladen. Kostet nichts und hast du ganz viele Podcasts, so wie diesen hier. Reality Check. 890RTL.de und auch in deiner 890RTL-App hörst du diese Folge. Und alle anderen nochmal. Ich bin Marvin, bis zum nächsten Mal.